Hallo, ich bin's wieder, Dachim von den Bauimpulsen und ich habe heute den Matthias Blapp dabei von den Angermeier Ingenieuren. Ich habe auf LinkedIn immer wieder natürlich Posts zum Podcast und da kam eben auch jemand von den Angermeier Ingenieuren und hat gesagt, hey, das könnte spannend sein, wir machen richtig coole Projekte in, glaube ich, ganz Europa. Und es geht um Vermessung heute. Es ist nicht vermessen, es geht um Vermessung. Und ich habe einen jungen Vermessungsingenieur dabei, weil ich muss ehrlicherweise gestehen, ich weiß, dass das Messen auf Baustellen unglaublich wichtig ist, ich aber unglaublich wenig Ahnung davon habe. Und dann dachte ich mir, es ist super, im Podcast mal einen Experten einzuladen. Der Matthias ist Vermessungsingenieur. Er hat junge 33 Jahre und hat vorher eine Ausbildung zum Fotograf gemacht. Also er ist quasi nicht nur auf den Baustellen unterwegs zum Thema Vermessen, sondern er könnte auch die noch hübsch dokumentieren. Aber das ist ein anderes Thema, darum soll es heute nur am Rande gehen. Schön, dass du da bist, Matthias.
Hallo Achim, danke, dass ich hier sein darf.
Wie gesagt, messen muss man immer und überall. Ich war letztes Jahr da, ja, das war letztes Jahr mit meiner Family in Messstetten im schönen, auf der Schwäbischen Alb ist es, da bauen sie so ein altes Kloster auf. Die ganze Baupläne sind auf einer Rückseite von so einem Schafspelzfell irgendwie drauf. Dreimal die Hälfte sieht man nicht, kommt von 300, 400, 500 Jahren nach Christi. Ich habe es ehrlicherweise diese Fakten mir nicht genau gemerkt, das heißt, wenn du als Podcast-Hörer da auch schon warst und die Fakten hast, verzeih's mir bitte. Aber das Wesentliche auch für die heutige Folge war, dass es auf dieser ganzen Baustelle alles gebaut wird wie damals. Das heißt, die Drechsler machen das Holz für die Spaten und für die Meißel und die Zimmerleute machen diese ganze Themen so wie damals. Das heißt, es ist ganz viel Geschichtsthemen, die da auch mit aufgearbeitet werden. Wie ging das damals? Und da war eben ein Punkt, und darum dreht sich es heute, dieses Maß, das Baustellenmaß, ja, dass man auf dieser großen Baustelle gab es quasi einen, der hatte so dieses, das hier ist bei uns quasi der Meter, ja, weil da damals gab es viele verschiedene Meter wahrscheinlich, ja, und dann musste jeder immer wieder da hingehen, der Zimmermann, der Steinmetz und so weiter, und einfach nochmal kontrollieren, ob das, was er da gerade gemacht hat, auch wirklich die richtige Länge hat. Das heißt, die haben sich immer wieder das Maß abgeholt. Und daher kommt ja auch das Sprichwort, nicht mit zweierlei Maß messen. Und heute sind wir ja ein ganz entscheidendes Stück weiter. Es haben sehr, sehr, sehr viel Techniker machen, quasi die krassesten Baustellen mit. Und mir braucht sie immer, diese Vermessungsingenieure. Matthias, was hat dich denn dazu bewegt, außer, ich weiß es, dein privates Umfeld, ja, was hat dich dazu bewegt, Vermessungsingenieur zu studieren?
Also bei mir ist das Vermessungsstudium dadurch auf den Plan getreten, weil ich ein Faible für Genauigkeit habe. Ja, also manche sagen, ich bin schon ein Ticken zu genau, ja, das ist wieder die private Komponente, aber so vom technischen Bezug her, ich habe es gern akkurat, ich will, dass Sachen stimmen. Ja, und ich habe mich da ja nach meiner ersten Ausbildung einfach ein bisschen umgeschaut, wo kann ich dieses Faible, dieses Talent vielleicht einbringen, ja, wo passt es dazu? Und so bin ich zur Vermessung gekommen.
Und Angermeier Ingenieur ist ja jetzt kein kleines Vermessungsingenieurbüro. Wie viele Leute arbeiten bei euch?
Also wir haben an unseren verschiedenen Standorten 130 Mitarbeitende. Also wir sind über den ganzen süddeutschen Raum, sage ich jetzt mal, aufgestellt mit verschiedenen Büros und auch noch eins im Ruhrgebiet in Dortmund.
Okay, aber wie ich eingangs gesagt habe, ihr macht ja auch die krassesten Projekte. Eins hast du mir erzählt, die Energiewende bezogen.
Ja, genau, das ist Südlink. Da wird ja aktuell der Windstrom, der irgendwo im Norden erzeugt wird, relativ aufwendig mit einem Erdkabel runtergeleitet hier in den Süden. Und da sind wir an verschiedenen Komponenten beteiligt. Zum einen eben diese Erdverkabelung, die läuft, aber das vom architektonischen oder vom Bau her spannende ist der Elb-X. Mhm. Der wird bei Hamburg oben die Elbe unterquert. Also wird keine Freileitung gespannt, sondern da wird ein Tunnel gebohrt und die Vermessung für diesen Tunnel, die wird quasi von uns, von Angermeier Ingenieuren betreut.
Und was sind da so die Herausforderungen, die man da hat?
Ja, der Gag bei so einem Tunnel ist ja, dass ich an einer Seite anfange und auf der anderen Seite am richtigen Ende, an der richtigen Lage und Höhe rauskommen will. Und da muss
man... Der als Sandburgen untertunnelt hat, gell?
Das ist bei den Sandburgen ein Problem. Das ist, wenn du bei dir daheim in der Wohnung irgendwo ein Loch durch die Wand bohrst, der kleinste Winkelfehler lässt dich da ja durch diese, weiß nicht, 20 Zentimeter Wand ganz schön abdriften. Aber wir reden da jetzt nicht von einer Länge von 20 Zentimetern, sondern von, nagelt mich nicht fest, ein Kilometer, ein bisschen mehr.
Das ist jetzt, du musst dazu sagen, das ist jetzt auch nicht dein Projekt, sondern das machen die bei dir in der Firma, genau. Aber.
Also wir haben ein eigenes Team für den Tunnelbau. Und die machen das da in Hamburg oben, die machen das in Österreich, Semmering Basistunnel. Also da haben wir einfach Spezialisten dafür, weil das eine komplett eigene Disziplin in der Vermessung ist, ja.
Ja, Erdkrümmung, Erdschichten, keine Ahnung, was da alles genau mitspielt. Genau, ja. Wie genau seid ihr da?
Also bei diesem Semmering Basistunnel, den ich gerade angesprochen habe, die haben da einen Zwischenangriff gemacht, also sie haben quasi einen Schacht von oben nach unten gebohrt und dann sind sie erst nach links und rechts gegangen. Mhm. Und wo sich dann der eigentliche Angriff und der Zwischenangriff getroffen haben, haben sich die unterm Zentimeter getroffen.
Das ist schon, also, gigantisch, oder?
Nach einem Vortrieb von 3 Kilometern oder so von der einen Seite und 4 Kilometer von der anderen.
Aber das ist kontinuierliches Überwachen auch, oder? Das ist nicht am Anfang einmal sagen, hier geht's jetzt rein und dann...
Nein, also das ist nicht ein Lucky Shot, sondern da wird über den ganzen Bauprozess, wenn der Vortrieb läuft, wird dann nachkontrolliert, nachgesteuert, sodass die Tunnelbohrmaschine genau in die richtige Richtung weiterarbeitet dann, ja.
Ja, und du hast ja gerade auch gesagt, okay, ist spezielles Tunnelteam und wir sind ja, ich glaube, Hamburg ist eine super Tunnelstadt und Brückenstadt, aber in der Stuttgart genauso und wir haben ja hier vor Ort, es ist ja jetzt von mir hier, glaube ich, 800 Meter weg, Stuttgart 21 als Baustelle und da war der ja auch beteiligt. Magst du da ein paar Sachen drüber erzählen, was da passiert ist?
Ja, also bei S21, eigentlich ein kurzer Name, aber doch schwierig zu sagen. Da haben wir die komplette Bauvermessung gestemmt. Also wir haben da ein Team vor Ort gehabt zu Spitzenzeiten mit 35 Leuten.
Krass.
Und die haben da alles, was da in dieser neuen Bahnhofshalle quasi passiert ist, vermessen, abgesteckt und dann auch wieder kontrolliert. Ganz prominent natürlich diese Kelchstützen, die da als Freiform designt worden sind. Da hat es am Anfang nicht einmal Software gegeben, die das verarbeiten konnte. Also das ist ja gestartet vor 15 Jahren oder so, 10 Jahren.
Wahrscheinlich die Planung der Architektur noch länger, ja.
Ja, aber der Architekt hat sich da eine schöne Form ausgedacht und dann sind die Ingenieure gekommen und haben sich gedacht, so, stehen wir da, wie setzen wir das in der Realität um? Und wir haben da eigene Software im Endeffekt mitentwickelt, damit wir das Ganze umsetzen können. Dass wir diese Freiformen vor Ort für den Betonbau abstecken können. Da ist die Armierungseisen sind abgesteckt worden und dann die Schalung eingerichtet worden. Und nach der Betonage wird das ganze Ding gescannt. Also mit dem 3D-Laserscanner wird das kontrolliert. Und dann haben wir im Endeffekt eine Heatmap, wo wir die Abweichung vom Ist-Zustand zum Soll sehen. Dann kann man da wieder nacharbeiten.
Ich war da mal im Vortrag, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, weil gerade bei diesen Stützen das Thema ja mit Zug und Druck, beim Beton so kritisch ist, dass es nachher auch die Statik hat und alles. Und das heißt, wenn du das Wort Abstecken in den Mund nimmst, ist genau das, was man sich wahrscheinlich als Laie auch drunter vorstellt. Da kommt einer mit dem Stab und steckt den so rein und misst dann wahrscheinlich 3D, ja.
Genau. Der Stab, der ist in der Regel relativ kurz, also das sind so Mini-Prismen, 10 Zentimeter lang höchstens, damit du keine große Abweichung reinbringst und dann wird in 3D, also in Lage und Höhe, wird eine Sollkoordinate in der Wirklichkeit angetragen. Mhm. Das brauchen wir bei diesen Kelchstützen, damit der weiß, wo er seinen Armierungsstall hinlegen soll, weil dies konkret definiert ist. Das brauchen wir aber auch auf jeder anderen Hochbaubaustelle, also diese Achsengeschichten, ja, bei großen Hallen, bei Wohnhäusern. Ein Schnurgerüst wird abgesteckt. Unter dem können sich wahrscheinlich die meisten auch was vorstellen. Mhm. Also diese Geschichte, wenn ich einen Punkt aus der Planung in die Örtlichkeit übertrage, dann ist das eine Absteckung.
Frage kurz, ist das diese Absteckung immer absolut auf der Welt gesehen oder ist immer relativ zu irgendwelchen Ursprungskoordinaten zu dem entsprechenden Baugrundstück?
Da können wir jetzt sehr, sehr tief einsteigen. Also du hast ja beim Bauvorhaben immer eine Genehmigungsplanung und die bezieht sich in der Regel auf Grenzen. dass Grenzabstände, die eingehalten werden müssen. Und auf diese Grenzen lokal bezieht sich das. Okay. Natürlich steht unser Kataster, das amtlich irgendwie vorgegeben ist, auch in einem globalen Bezug. Aber im Endeffekt muss die Örtlichkeit erst einmal eingehalten werden. Ja, diese Grenzabstände sind ja genehmigt worden. Okay. Also gehen wir raus, suchen die Grenze auf und passen dann dieses Bauvorhaben entsprechend ein, sodass die genehmigte Planung realisiert werden kann.
Okay, und dann verstehe. Alle weiteren. Das heißt, es ist relativ zu den Grenzen des Gebäudes, der Planung.
Ja, genau. Okay.
Wenn das, das war ja ein kurzer Einwurf von mir, aber gehen wir nochmal zu diesem Stuttgart 21 Ding. Das heißt, ihr fahrt die tatsächlich dann diese Kelche mit diesen Prismen ab oder, nee, du hast gesagt, 3D-Scanner stellt ihr dann auch dahin.
Also zum Abstecken, was wir gerade vorher beschrieben haben, da sind wir tatsächlich in diesem Kelch drin, schauen da mit unseren Messinstrumenten rein, diesen Tachymetern, und markieren auf der Bewährung, wo muss der nächste Stab hin, das nächste Eisen hin.
Also ist und, relativ kleinteilig dann, oder? So ein Ding.
Ja, ja. Also das sind einige tausend Punkte, die da vermarkt werden, damit dann die Eisenflechte da weiterarbeiten.
Pro Kelch.
Selbstverständlich.
Oh, scheiße. Die sind aber unglaublich teuer, wenn man sich das vorstellt.
Also, wie gesagt, zu Spitzenzeiten 35 Leute, ja, die wollen auch beschäftigt werden.
Okay, während dem Betonierungsprozess der Verschalung und so weiter, und dann ist nachher aber vielleicht ja noch nicht ganz hübsch, kommt ihr dann nochmal oder wie war das?
Genau, also das ganze Ding wird dann betoniert, wenn die Schalung eingerichtet worden ist, wird es betoniert, ausgeschalt und dann wird das Ganze nochmal kontrolliert. Da gibt es 3D-Laserscanner, die stehen dann daneben und die tasten im Endeffekt mit dem Laser, mit dem Messstrahl die Oberfläche ab. Und so kriege ich eine Punktwolke, nennt sich das dann, und diese Punktwolke, die kann ich mit dem Sollmodell vergleichen. Und dann, wenn ich das übereinander lege, sehe ich quasi, wo habe ich eine Abweichung und wo muss ich nachbessern.
Okay, und das ist ja auch ein ganz eigenes Feld, hast du mir auch im Vorgespräch schon mal erzählt, dass ihr Vermessungsingenieur natürlich da seid, ja, am Anfang, ja, wo soll man baggern, ja, aber auch ganz am Schluss bei Streitigkeiten dann nochmal kommen, wenn es um irgendwelche Gutachten geht oder so und sagen, okay, wo ist jetzt ist der Estrich hoch genug, ja, oder warum kann ich das Fenster hier nicht einbauen, wer hat hier Bockmist gemacht oder muss man halt nochmal nachmessen. Du bist ja aber im Team Hochbau. Und im Team Hochbau, ich meine, bis jetzt nicht beim Tunnel in der Elbphilharmonie in Hamburg oben, Elbunterquerung, bis aber auch nicht bei Stuttgart 21, sondern in Würzburg eben und Umgebung dafür da große Hallen, große Häuser zu bauen. Wie groß war dein größtes Hochhaus?
Also mein höchstes Hochhaus, das ich begleitet habe, das hat 16 Obergeschosse gehabt. Also so diese 50 Meter Marke war das Ganze. Also ein Wohngebäude hier in Würzburg, das die letzten 3 Jahre quasi gebaut worden ist. Wir haben da angefangen 2022 im Frühjahr. Und ich glaube, Bezug soll jetzt dann sein. Also das ist teilweise schon in der Vermietung oder wird ausgeschrieben. Okay. Und also das sind so diese ja höchsten Gebäude, die wir gebaut haben. Dann gibt's natürlich nicht nur hohe Häuser, sondern normale Wohnanlagen. Da spreche ich von so ja, Bauherrengemeinschaften, solche Geschichten, die dann irgendwie 3 Obergeschosse haben, wo mehrere Parteien drin wohnen. Aber eben auch vorher habe ich Schnurgerüst angesprochen, auch sowas machen wir. Ja, wenn jetzt einer ein Familienhaus baut, dann braucht er für seinen Kellerbauer irgendwie ein Schnurgerüst. Aber dann am anderen Ende von diesem Wohnen weg, du hast diese Hallen schon angesprochen, also wir machen auch viel im Gewerbebau. Solche Logistikhallen bis zu 80.000 Quadratmetern haben wir da schon gemacht.
80.000 Quadratmeter klingt nach viel. Wie groß ist das? Wie groß kann man sich das vorstellen?
Naja, also der ominöse Fußballfeldvergleich, wenn man den jetzt da heransieht, dann sind wir irgendwo bei 11 oder 12 Fußballfeldern.
Das ist gar nicht klein, oder?
Das ist gar nicht klein. Da kann man auch, muss man sich gut überlegen, ob man alles dabei hat, was man braucht, wenn man mit dem Auto an der einen Seite steht und zu Fuß auf die andere Seite geht. Weil
also lange Laufwege,
Zeidel unterwegs, ja.
Wie ist das bei sowas, gerade so eine Halle für Logistik, da kommen ja dann wahrscheinlich auch irgendwann so Hochregallager rein, automatisierte Systeme und so weiter. Werdet ihr da dazu dann auch gerufen, wenn jemand sagt, okay, ich brauche jetzt für die Innenraumgestaltung in Anführungszeichen gute Koordinaten?
Ja, ja klar. Also wir haben ja da, also wir leben immer von unseren Festpunktfeldern. Ja, also wir, wie wir vorher schon angesprochen haben, wir setzen das irgendwie in Bezug zu den Grenzen und dann haben wir unsere eigenen Marken. Das sind oft so Reflexfolien oder Prismen, sieht man oft irgendwo, gerade wenn man an der Autobahn, ich bin da ein bisschen vorbelastet, ich sehe das automatisch, wenn ich irgendwo unterwegs bin, die springen mich immer an.
Ja klar, logisch.
Genau.
Das ist wie so, wenn du ein rotes Auto dir überlegst zu kaufen, siehst du auf einmal überall rote Autos.
Ja. Irre, ja, also das ist so. Na gut, auf jeden Fall, wir haben diese Festpunktfelder und die sind ja erst einmal irgendwie außenrum, damit wir diese Halle bauen können, dass wir die Stützen hinstellen können. Aber wir ziehen das dann auch häufig nach innen, bringen quasi innen an der Halle wieder diese Festpunkte an, die zur Halle dazu passen und können dann den Innenausbau auch weiter begleiten, klar. Also wenn der seine automatisierten Förderbänder oder was auch immer in die Halle reinkommt, hinstellt, zum Beispiel haben wir jetzt so einen Schwerlastkran, der oben auf Schienen läuft, mal abgesteckt. Diese ganzen Geschichten, die betreuen wir dann auch, ja. Da fahren wir halt dann mit der Hubbühne durch die Halle durch und
da darfst du in der Tunnelbau nicht schlüsselfrei sein.
Du musst schon in.
Oder du musst zu den Tunnelbauern gehen.
Ja, du hast überall deine speziellen Herausforderungen, klar. Also
wie ist denn das technisch gesehen, diese Dinge? Arbeitet das alles optisch oder ist es elektromagnetisch, also GPS-basierend auch? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Sowohl als auch, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn wir im Hochbau eine Absteckung machen, dann machen wir das nicht mit GPS, weil wir dann bei jedem Punkt die GPS-Genauigkeit bzw. Ungenauigkeit haben. Also jeder Punkt kann dann, wenn das irgendwie schon verbessert ist, ich sage jetzt mal um 3 Zentimeter flattern, nach links, rechts, hoch, runter. Wenn wir aber in diesem Festpunktfeld, das ich beschrieben habe, arbeiten, dann hängen wir uns da mit unseren Tachymetern ein. Also die hat jeder wahrscheinlich schon mal gesehen, diese Dinger auf dem Stativ draufstehend. Und die messen dann in diesem Festpunktfeld mit einer Genauigkeit von einem Millimeter halt.
Ja, schon. Ja,
okay. Und wenn wir jetzt bei dieser Halle sind, wenn ich da meine Achsen für die Betonfertigteilstützen abstecke, dann habe ich da nicht 3 Zentimeter, die ich verschenken kann. Da muss ich das auf einen Millimeter abstecken, weil da kommen dann wieder Wandscheiben rein und wenn die eine im 3 Zentimeter zu weit rechts, die nächste im 3 Zentimeter zu weit links sitzt, dann habe ich schon 6 Zentimeter.
Ja, das passt halt vorne und hinten nicht. So viel Ausgleichsfugenzeugs, also wahrscheinlich nicht. Das stelle ich mir auch bei Fassaden und so weiter schwer vor, die halt gerade, wenn sie architektonisch anspruchsvoll sind, vorproduziert werden, dann würde jemand kommen und dann sagt, ja, Elle Badge, wir sind hier fehlt ein Zentimeter oder so.
Ja, also das Thema haben wir gehabt bei dem Hochhaus, das ich vorher angesprochen habe. An dem hängt eine Steinfassade. Und die wird in Italien vorgefertigt und dann hier in Würzburg montiert. Und da kann ich nicht mehr groß nachbessern. Der hat wohl ein paar Fugen, aber da sprechen wir von wenigen Millimetern, die dann auch Toleranz hat, keine Zentimeter. Muss also die Höhenentwicklung übers Gebäude passen. Stichwort Meterriss, der im Gebäude vorgeführt wird. Da muss aber auch die Fassadenachsen, die vom Gebäude vorgegeben sind, müssen draußen auch angetragen sein, damit das in sich passt.
Okay, da stehst du wahrscheinlich immer im Thema, wie genau muss es denn sein? Damit es nachher nicht zu teuer wird, weil Genauigkeit kostet wahrscheinlich auch Geld. Ja, wenn du sagst, okay, auf welche Toleranz soll man das machen? Ist das ein Spannungsfeld, in dem man da steht, oder ist das in der Ausschreibung einfach drin und zack, ihr macht das wie? Oder müsst ihr das im Vorfeld noch erfragen?
Also klar, es ist ein Genauigkeitsrahmen definiert durch eine Ausschreibung, durch Normen, durch Erfahrungswerte natürlich auch. Und man kann sich da natürlich verkünsteln. Deswegen habe ich vorher bei der Frage nach GPS das jetzt für den Hochbau ausgeschlossen. Aber wenn wir zurückkommen, vorher das Thema Südlink, dieses Erdkabel, ja, dem Kabel ist es, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, relativ wurscht, ja, ob das 3 Zentimeter weiter links oder rechts liegt.
Klar, ja.
Und da muss ich halt aus meinem Werkzeugkasten, aus meinem Instrumentarium wissen, was nehme ich wann her.
Immer so genau wie nötig. Genau.
Genau. Ja, aber, also natürlich wollen wir Geld verdienen, unsere Kunden wollen nicht übermäßig viel Geld ausgeben. Und da haben wir einfach ein Feld, wo wir uns drin bewegen. Und da beraten wir natürlich auch unsere Kunden und sagen, hey, mach's doch lieber so, das geht einfacher, da kannst du, du verkünstelst dich da. Ja,
ja, okay, das ist das klassische Goldplating, so nach dem Motto, du hast nachher in Schönheit, bist nachher in Schönheit gestorben, weil dein Kabel auf Millimeter genau verlegt hättest. Genau, verstehe ich vollkommen. Also, ist super spannend, Matthias. Auch vielen Dank, dass du da mir ein paar, sagen wir mal, ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast. Ich wusste zum Beispiel vorher gar nicht so genau, dass eigentlich der Vermessungsingenieur gebraucht wird mehr oder weniger am ersten Tag auf der Baustelle. Nee, eigentlich schon vorher. Du hast gesagt in der Beratung, wie genau muss es denn sein? Bis hin zu eigentlich auch im Innenausbau die letzten Schrauben und letzten, sagen wir mal, Automatisierungssysteme oder wie in Stuttgart 21 diese Säulen, das eigentlich ständig gebraucht wird. War für mich jetzt im Nachhinein logisch, aber manchmal weiß man es halt vorher nicht so genau. Nicht. Also, weil man sieht, also ich so von außen sehe das ja nicht so oft. Ja.
Also bei diesem Hochhaus haben wir 140 Einsätze gefahren. Auf 2 Jahre. Oder 2,5 von mir aus.
Und ein Einsatz geht
Das ist einmal 2 Stunden. Das sind teilweise Ganztageseinsätze. Aber einzelne Termine, sage ich jetzt mal.
Ja, und ihr müsst ja wahrscheinlich auch relativ flexibel sein, weil der Betongießer und so weiter. Er sagt, hey, ich kenne das vom Blitzschutz, da hatte ich auch schon mal ein Gespräch. Der sagt, beim Blitzschutz ist es ähnlich, da kommen die und sagen dann tags oder 2 Tage vorher Bescheid, dass du kommen musst und deinen Anker setzen musst, weil die Betonplatte gegossen. Das habe ich vermutlich auch.
Wir haben Vorlaufzeiten in der Regel von 2 Tagen. Das also heißt, wir wissen, am Montag noch nicht, was wir am Donnerstag oder Freitag machen.
Und wir das müsst ihr immer irgendwie frei halten, auch das, oder? So.
Ja, also bei der Baustelle, bei diesem Hochhaus, das hat relativ gut funktioniert. Die haben eine sehr stringente Taktung gehabt. Durch das, dass wir auch so oft da waren, hat uns der nicht vergessen. Das passiert auch ganz gern.
Da fehlt der Reine. Das heißt, du wirst in die Baubesprechung nicht grundsätzlich mit eingeladen?
Nein. Also das ist nur bei so Großprojekten. Südlink, da sind wir dabei. Oder Deutsche Bundesbank, Sanierung, Haupthaus, da sind wir in der Baubesprechung dabei. Aber bei so normalen Baustellen, der Vermesser, der kommt dann schon. Ja. So läuft das einigermaßen. Und also das kommt, ja, es kommt öfter vor, als man denkt, dass du irgendwie abends um 4 oder 5, teilweise um 6 noch einen Anruf kriegst, Mensch, wir betonieren morgen, kann früh um 6:30 einer auf der Baustelle stehen. Und natürlich sind unsere, also im Team Hochbau haben wir 4, höchstens 5 Messtrupps parallel am Laufen. Mhm. Natürlich sind die dann am Tag vorher schon verplant, weil wir haben dann unsere, ich nenne es einmal Lückenfüller, irgendwelche Bestandsaufnahmen, die nicht zeitkritisch sind, dann schiebst du halt wieder. Also,
okay, klar.
Ja. Weil wenn wir nicht kommen, ja, dann steht's halt. Das ist schon krass, teilweise.
Klar, natürlich. Ja, das ist aber, du hast viele so kritische Elemente, ja, aber das ist im Prinzip eigentlich eine, in Anführungszeichen, Kleinigkeit, aber die halt nachher extrem teuer wird, wenn es halt falsch läuft oder vergessen wird, klar.
Ja, also wenn wir Fehler machen auf Baustellen, wird's gern teuer, klar. Also Höhen falsch antragen ist so der Klassiker, wo es immer, das kommt ganz schnell, ja, jetzt hat mittlerweile jeder seinen Rotationslaser, den stellt er am besten 1 Meter direkt vor die Meterrissmarke und zieht dann 50 Meter weiter seine Höhe hin, da passt's halt dann nimmer, weil wenn ich weiß, wie das Gerät funktioniert, dann darf ich das nicht machen, da muss ich dich jetzt immer mittig aufstellen, wenn ich eine Höhe übertrage, um diesen Fehler zu minimieren. Und dann wird natürlich schnell gesagt, der Vermesser hat den Meterriss falsch gemacht. Dann kommen wir wieder raus, kontrollieren das. Also wir kontrollieren uns natürlich während des Absteckens des Meterrisses schon, kontrollieren aber dann die Plaketten, die dann meinetwegen schon einen Monat draußen hängen, nochmal. Wir wissen ja nicht, was ist passiert mit denen. Die sind zwar geklebt, verschraubt und mit Farbe irgendwie versiegelt, aber naja, gut.
Da gibt's wahrscheinlich ganz kreative Leute.
Nee, Du, Achim, das lasse ich jetzt einfach so stehen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was damit passiert. Aber wir kontrollieren das dann und kommen. Ich hätte jetzt fast gesagt, immer zu dem Schluss, nein, die 2-Meter-Risse, die da irgendwie verglichen werden, die passen zueinander. Mhm. Du musst dein Werkzeug richtig verwenden. Mhm. Und klar ist das ein Thema, wenn das Vertrauen dann irgendwann nicht mehr da ist. Deswegen sind wir da viel am Kommunizieren und versuchen zu erklären, wie wir arbeiten, warum wir Sachen so machen und wie wichtig es ist, dass ich, ja, großes Wort, dem Meteris dann einen Respekt entgegenbringe, ja, mhm. dass ich da nicht dran rumbastel, dran ja, rumschlage.
Oder in den Fragestellern sagt er, das kommt jetzt auch nicht so drauf an, ob es jetzt macht. Man, der ja. kann ich schon nachvollziehen, klar.
Genau.
Und da passt es ja wieder, wie du eingangs ja auch gesagt hast, zu dir, zu deiner Persönlichkeit, zu deiner Prägung zu sagen, du willst es alles ganz genau und ganz akkurat haben. Vielen Dank, Matthias, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen in Reise durch Deutschland, durch die Vermessung gemacht hast. Und ich bin mir sicher, da ist viel Spannendes dabei für den Zuhörer. Also auch jetzt an der Stelle an den Zuhörer, falls du in deinem Alltag irgendwelche Sachen machst, die müssen nichts mit Vermessung zu tun haben, irgendwas Spannendes oder irgendwas, wo du sagst, hey, das kennt die Welt da draußen vielleicht auch noch nicht so sehr. Da machst du im Prinzip ähnlich wie der Matthias und seine Kollegen und sagst, hey Achim, für einen Podcast, wir hätten auch mal was Interessantes beizusteuern. Unser Gewerk oder unsere Tätigkeit wird oft unterschätzt oder dem Meteris wird nicht genug Ehre zugetragen. Dann melde dich doch einfach gern bei mir. Bei Achim kannst du auch eine Mail schreiben, achim@bauimpulse.digital. Oder LinkedIn in die Bauimpulse-Gruppe reingehen. Ich freue mich auf jeden Kontakt, der professionell mit Baustellen zu tun hat und den Bauimpulse-Podcast hörst. Danke, Matthias, dass du da warst.
Achim, danke dir. Tschüss. Ciao.